lebt. Ich glaube, wir können es gar nicht oft genug sagen. Der Herr ist auferstanden. Liebe Festgemeinde, manche Zeitgenossen behaupten ja, Ostern, das sei die wundersame Auferstehung der Schoko-Nikoläuse. Es hält sich hartnäckig das Gerücht, dass sie nach Weihnachten, wenn sie nicht mehr gebraucht werden, eingeschmolzen werden und als Osterhasen wieder auferstehen, neu verpackt und neu gestylt. Ich habe da mal was mitgebracht. Der hier, der hat die Einschmelzung überstanden oder ist umgangen. Und der hier, steckt da wirklich ein alter Nikolaus drin? Also die Verpackung und die Form, die sind schon mal völlig unterschiedlich. Ich gehe der Sache mal auf den Grund. Schmeckt nach Schokolade. Normalerweise hätte ich jetzt den Kopf in einem abgebissen, aber wie ist das beim Probieren muss erstmal. Also, ich finde, die schmecken beide gleich. Obwohl, bei dem Nikolaus seit März Haltbarkeitsdatum abgelaufen. Also Uli, wenn ich heute Nachmittag sonst wo bin, dann, naja, okay. Die schmecken ziemlich gleich, da hat sich nicht viel geändert, nur die Verpackung, die Form und wie gesagt das Haltbarkeitsdatum. Was feiern wir eigentlich an Ostern? Den Frühling, die erwachende Natur oder doch den Osterhasen? Vielleicht ähnlich wie Weihnachten, nur mit einer anderen Verpackung. Weihnachten nur in einer anderen Form. Ein Weihnachten liegt Schnee, also sollte Schnee liegen. Früher, als ich noch Kind war, lag an Weihnachten Schnee. Und an Ostern, da blühen ja logisch die Osterglocken. Eins haben Weihnachten und Ostern auf jeden Fall gemeinsam. Es geht um neues Leben. An Weihnachten ist Gottes Sohn als kleines Baby in die Welt gekommen. Seine Eltern gaben ihm den Namen Jesus, was so viel wie Gott rettet bedeutet. Und dieser Name, der wird Programm, weil etwa 33 Jahre später stirbt dieser Jesus einen grausamen Tod am Kreuz für jeden Menschen. Er stirbt unseren Tod, weil wir unfähig sind, nach Gottes Willen zu leben. Durch die Auferweckung nach 3 Tagen hat Gott dieses Opfer bestätigt und deshalb feiern wir Ostern offiziell seit 325 nach Christus. So hat sein Konzil festgelegt. Aber an Ostern geht es nicht darum, etwas Altes in neuer Verpackung, dass das wieder aufersteht. Nein, an Ostern, da ist etwas ganz Neues entstanden. Es geht um neues Leben, das auch anders schmeckt als das Alte. Und ein neues Leben, das ein unendliches Haltbarkeitsdatum hat. Es gibt einen Text in der Bibel, der ist wirklich nicht einfach. Und auch wenn es wohl eher ein Text für eine Theologievorlesung ist, so habe ich ihn doch für heute Morgen gewählt, weil er zu Ostern und eben auch zur Taufe passt. Traditionell, Michael hat schon gesagt, ist die Taufe eng mit dem Osterfest verknüpft. In der frühen Kirche war das ursprünglich sogar der einzige Tauftermin, beziehungsweise nicht am Ostersonntagmorgen, sondern in der Osternacht. Die Täuflinge erhielten ein weißes Kleid. Ihr habt jetzt keine weißen Kleider an. Ich kann mich noch daran erinnern, als wir hier in der Gemeinde diese weißen Endloskleider anhatten. Da wurdest du so richtig ins Wasser runtergezogen und du bist fast nicht mehr rausgekommen. Aber früher war das so, dass die Täuflinge dieses weiße Kleid eine ganze Woche tragen mussten, durften. Also wir mussten, meinte ich jetzt, die Taufkleider von früher bei uns. Da kommt übrigens der Begriff weißer Sonntag her, ja, weil die eine ganze Woche diese weißen Kleider bis zum weißen Sonntag getragen haben. Dieses weiße Kleid soll die Reinigung versinnbildlichen und ein Zeichen für den in Christus neu geborenen Menschen sein. Aber kommen wir zum Predigttext. Der Theologe Paulus erklärt in seinem Brief an die frühen Christen in Rom in den ersten Kapitel das alte Leben ohne Gott. Er macht deutlich, der Preis für ein Leben ohne Gott ist der Tod. Im sechsten Kapitel fasst er den einzigen Weg zusammen, der aus diesem Todesschicksal herausführt und beschreibt die neue Wirklichkeit für den Gläubigen. Ich lese aus dem Römerbrief Kapitel 6, die Verse 1 bis 11. Welchen Schluss ziehen wir nur daraus? Sollen wir weiterhin sündigen, damit sich die Gnade in vollem Maß auswirkt? Niemals! Wir sind doch, was die Sünde betrifft, gestorben. Wie können wir dann noch länger mit der Sünde leben? Oder wisst ihr nicht, was es heißt, auf Jesus Christus getauft zu sein? Wisst ihr nicht, dass wir alle durch diese Taufe mit einbezogen worden sind in seinen Tod? Durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und wir sind daher auch mit ihm begraben worden. Weil nun aber Christus durch die unvergleichlich herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, ist auch unser Leben neu geworden. Und das bedeutet, wir sollen jetzt ein neues Leben führen. Denn wenn sein Tod gewissermaßen unser Tod geworden ist und wir auf diese Weise mit ihm eins geworden sind, dann werden wir auch im Hinblick auf seine Auferstehung mit ihm eins sein. Was wir verstehen müssen, ist dies. Der Mensch, der wir waren, als wir noch ohne Christus lebten, ist mit ihm gekreuzigt worden, damit unser sündiges Wesen unwirksam gemacht wird und wir nicht länger der Sünde dienen. Denn wer gestorben ist, ist vom Herrschaftsanspruch der Sünde befreit. Und da wir mit Christus gestorben sind, vertrauen wir darauf, dass auch wir mit ihm leben werden. Wir wissen ja, dass Christus, nachdem er von den Toten auferstanden ist, nicht mehr sterben wird. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Denn sein Sterben war ein Sterben für die Sünde, ein Opfer, das einmal geschehen ist und für immer gilt. Sein Leben aber ist ein Leben für Gott. Dasselbe gilt darum auch für euch. Geht von der Tatsache aus, dass ihr für die Sünde tot seid, aber in Jesus Christus für Gott lebt. Auch noch ein langer Text, da geht übrigens noch weiter. Vielleicht habt ihr mal Zeit, diesen Text weiter zu lesen. Paulus versucht der Gemeinde in Rom damals, sowie auch uns heute klarzumachen, was die Ereignisse von Karfreitag und Ostern für jeden persönlich bedeuten. Er macht deutlich, dass das, was damals geschah, etwas mit mir, etwas mit dir, nach 2000 Jahren, über 2000 Jahren später zu tun hat. Und dazu benutzt er das Bild der Taufe. Karfreitag und Ostern, das sind nicht einfach nur Feiertage, an denen man nicht arbeiten muss. Sie sind auch nicht einfach nur Gedenktage für Jesus Christus. Nein, die haben etwas persönlich mit jedem von uns zu tun. Sie haben was persönlich mit dir zu tun. Ich sage das bereits, Paulus zeigt hier den einzigen Weg, der aus dem Todesschicksal herausführt und beschreibt gleichzeitig die neue Wirklichkeit für den Gläubigen. Und diese neue Wirklichkeit ist die Sterbens- und Lebensgemeinschaft mit Jesus Christus. Wie sonst selten wird das Schicksal des Gläubigen mit dem Schicksal von Jesus Christus sozusagen verwoben. Was ihm widerfuhr in Tod, Auferstehung und neuer Existenz, ist auch die Erfahrung des Gläubigen. Nicht im psychologischen, mystischen oder rein symbolischen Sinne, sondern ganz real. Wenn Jesus Christus gestorben ist, so ist auch der Gläubige gestorben. Ist Jesus Christus begraben, so ist es auch der Gläubige. Ist Jesus Christus auferstanden, so ist auch der Gläubige auferstanden. In drei nicht ganz so langen Punkten möchte ich mit euch darüber nachdenken, was das jetzt konkret heißt. Erstens, wir sind mit Christus gestorben. In Vers 4 lesen wir, durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und sind daher auch mit ihm begraben worden. Das griechische Wort, was hier für Taufe bzw. Taufen gebraucht wird, bedeutet so viel wie das völlige Untertauchen ins Wasser. Deswegen werden die Baptisten ja auch Baptisten genannt, weil sie eben ihre Täuflinge ganz untertauchen. Und so machen wir das hier auch in Wölmersen. Die Täuflinge werden ganz untergetaucht. Wasser hat ja die verschiedensten Bedeutungen auf uns. Ich möchte zwei kurz erläutern. Das erste, Wasser reinigt. In vielen Religionen gibt es Reinigungsrituale, die mit Wasser zu tun haben. Der Gedanke ist, dass man Schuld, also der innere Dreck, der an mir haftet, durch den ganzen Mist, den ich in meinem Leben vollbracht habe, dass ich das mit sauberem Wasser abwaschen kann. Das ist in der neutestamentlichen Taufe nicht gemeint. Die Reinigung geschieht vor der Taufe. Und die Voraussetzung dafür hat Jesus Christus geschaffen, als er für die ganze Schuld und alles Leid der Menschheit am Kreuz gestorben ist. Wenn ich meine Schuld bekenne, dann hat sein Blut mich reingewaschen, nicht das Wasser der Taufe. Das Zweite, Wasser hat eine zerstörerische Kraft. Das haben die Menschen an der Ahr und an anderen Flüssen in der Eifel letztes Jahr im Juli hautnah erlebt, beziehungsweise viele haben es nicht überlebt. Deswegen tue ich mich auch heute etwas schwer mit diesem Bild. Aber letztlich symbolisiert die Taufe den Tod meines alten Lebens. Wenn der Täufling ins Wasser steigt und untergetaucht wird, drückt er damit aus, dass sein altes Leben gestorben ist. Das meint Paulus, wenn er sagt, dass wir durch die Taufe mit Christus gestorben sind. Wir vollziehen diesen Weg von Jesus mit. Er ist gestorben, hat das erlitten, was eigentlich alle Menschen, was eigentlich hätte mich treffen müssen. Er hat sich sein menschliches Leben nehmen lassen, indem er unsere Strafe, die Konsequenz unserer Lebensweise getragen hat. Die Konsequenz, dass jemand, der in seinem Leben immer wieder von Gott geschaffenes Leben schädigt und Gott als Lebensspender missachtet, auch keine Berechtigung zum Leben mehr hat. Doch die Konsequenz unseres Tuns trägt aus Liebe Gott selbst in und durch seinen Sohn Jesus Christus. In der Taufe vollziehen wir das symbolisch nach, was Jesus erlebt und erlitten hat. Wir bekommen Anteil an dem, was er durch seinen Tod für uns bewirkt hat. Anteil an seiner Vergebung, Anteil an seinem neuen Leben, Anteil an ihm, an Jesus selbst. Wir taufen als evangelisch-freikirchliche Gemeinde Wölmersen nur Menschen, die das nachvollziehen und verstehen können. Menschen, die sich selbst entschieden haben, Jesus Christus nachzufolgen. Der zweite Punkt, wir sind mit Christus verbunden. Paulus schreibt in Vers 5, dass Jesu Tod gewissermaßen unser Tod geworden ist und wir auf diese Weise mit ihm eins geworden sind. Das heißt, wir sind wirklich, was unser altes Leben betrifft, tot. Wir liegen mit Jesus im Grab. Das offene Taufbecken symbolisiert dieses Grab. Für den hoffentlich kurzen Moment unter Wasser liegt der Täufling sinnbildlich mit Jesus im Grab. Keine Angst, liebe Täuflinge, wir reden hier nicht über 3 Tage wie bei Jesus. Und lieber Michael, denk daran, wenn du gleich taufst, der Weltrekord eines Menschen unter Wasser ohne Atmungsgeräte liegt bei 11 Minuten 35. Normale Menschen halten es aber auch nur 1 bis 3 Minuten aus. Vielleicht die Österreicher 4 Minuten. Kannst du mal probieren. Eins ist auch deutlich. Es gibt immer wieder Menschen, die das Gegenteil behaupten. Jesus war nicht scheintot, wie das manche Skeptiker heute behaupten. Viele sagen ja, er hat er ist gar nicht gestorben, der war scheintot und dann wurde das Ganze so dargestellt. Nein, Jesus war wirklich tot. Und so sind wir, wenn wir Jesus Christus als unseren Herrn und Heiland angenommen haben, was unser altes Leben betrifft, auch nicht scheintot. Wir sind keine eingeschmolzenen Nikoläuse, die in einer anderen Form, in einer anderen Verpackung wiedergeboren sind. Nein, wir sind etwas ganz Neues. Wie Paulus es an die Christen in Korinth formuliert. Michael hat den Vers schon mal zitiert, 2. Korinther 5, Vers 17. Wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Und das führt unweigerlich zum dritten Punkt. Wir sind mit Christus auferstanden. Jesus ist nicht im Tod geblieben, er ist am dritten Tage auferstanden. Jesus lebt. Und das Wiederauftauchen aus dem Taufwasser bedeutet, wir sind, wenn Jesus der Herr unseres Lebens ist, neue Menschen. Wir sind neu geboren, zu neuem Leben erweckt. Das Schlechte, das Alte, das, was zur alten Welt gehört, herrscht nicht mehr über uns. Paulus drückt das in den Versen 6 und 7 wie folgt aus. Was wir verstehen müssen, ist dies. Der Mensch, der wir waren, als wir noch ohne Christus lebten, ist mit ihm gekreuzigt worden, damit unser sündiges Wesen unwirksam gemacht wird und wir nicht länger der Sünde dienen. Denn wer gestorben ist, ist vom Herrschaftsanspruch der Sünde befreit. Und die Taufe zeigt, dass ein Machtwechsel stattgefunden hat. Der Tod und die Sünde hat keine Macht mehr über uns. Der alte Adam ist ersäuft, sagt Martin Luther. Heißt das nun, der Glaube verändert uns so sehr, dass wir ohne Sünde leben können? Nein, denn Martin Luther sagt auf der einen Art, der alte Adam ist ersäuft worden und gleichzeitig sagt er, der Adam, das alte Miststück, kann nämlich schwimmen. Immer wieder schaffen wir es nicht, als erneuerte Menschen zu leben. Wir machen immer wieder Fehler und werden schuldig. Und deswegen brauchen wir immer wieder Vergebung. Wir brauchen den Zuspruch, immer wieder neu anfangen zu dürfen. Und diesen Zuspruch erfahren wir immer wieder, gerade auch, wenn wir in der Bibel lesen. An die Christen in Ephesus schreibt wiederum Paulus, ich bete, dass ihr erkennen könnt, wie übermächtig groß seine Kraft ist, mit der er in uns, die wir an ihn glauben, wirkt. Und jetzt kommt eine ganz beeindruckende Stelle. Es ist dieselbe gewaltige Kraft, die auch Christus von den Toten auferweckt hat und ihm den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite im Himmel gegeben hat. Das ist der Hammer, oder? Haben wir das wirklich verstanden? Die gleiche Kraft, die Jesus auferweckt hat, wirkt auch an uns. Ist uns das eigentlich wirklich bewusst, was das bedeutet? Die gleiche Kraft, die Jesus Christus auferweckt hat, wirkt auch an uns Gläubigen. Das heißt, wir dürfen uns immer wieder von seiner Kraft der Auferstehung beflügeln lassen, von dieser Kraft auch zu leben. Wenn Jesus Christus der Herr unseres Lebens ist, sind wir ein für alle Mal mit ihm verbunden. Nichts kann uns mehr von der Liebe Gottes trennen. Das richtet uns auf und bestärkt uns. In Christus ist mein ganzer Halt, singen wir gleich. Ich lade jeden persönlich ein, ich lade dich ein, diese Auferstehungskraft, diese unbeschreibliche Auferstehungskraft in Anspruch zu nehmen. Nicht nur heute am Ostersonntag, sondern jeden Tag. Der Herr ist auferstanden. Amen.